Nix Podcast.
Dieses Audioformat ist kostenfrei für alle. Wenn Sie mich unterstützen möchten, damit ich die Podcasts auch weiterhin produzieren kann, dann buchen Sie doch ein Entspannungstraining bei mir oder eine Sportberatung oder kaufen Sie eins meiner Bücher. Empfehlen Sie mein Logbuch weiter, wenn Ihnen mein Angebot gefällt. Und nun viel Spaß beim Hören. Haben Sie sich manchmal gefragt, was so faszinierend an den öffentlichen Auftritten von Karl Lauterbach ist, der unwidersprochen lügen darf? Oder ist es Ihnen in den letzten 2 Jahren auch so gegangen, dass Sie Zweifel am offiziellen Narrativ von sicheren und wirksamen Therapien gegen ein furchtbares Killervirus geäußert haben und sich plötzlich in der rechten Ecke des politischen Spektrums wiederfanden? Nur weil Kritik am Staat in der Ära Merkel plötzlich Nazi war? Ich kann nicht oft genug sagen, wie erschüttert ich war, derart in ein blindes, blödes Framing zu geraten von Leuten, die zu faul oder zu dumm waren, um über die Konsequenzen ihrer Behauptungen nachzudenken. Deshalb geht es in diesem Podcast jetzt um eine psychologische Betrachtung der gesellschaftlichen Spaltung, die, wenn wir ehrlich sind, nur den Streit sichtbar macht, den wir viele Jahre unter einer alternativlosen Regierung einer selbsternannten Übermutter nicht führen durften. Bevor wir zu den psychologischen Hintergründen kommen, lassen Sie uns doch mal chronologisch auflisten, wie das Denkmuster zu Corona in den Medien ablief. Nachdem staatlich und juristisch festgelegt wurde, dass das Coronavirus derart gefährlich ist, dass alle Grundrechte und Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt werden durften, passierte ein bemerkenswerter Wandel in den öffentlich zugelassenen Propagandamedien. Zuerst wurde behauptet, dass jeder, der das Handeln der Regierung in der Krise in Frage stellt, irgendwie rechts sei, also Nazi. Damit hat man eine rote Linie installiert, mit der man die damalige Große Koalition gegen die parlamentarischen Oppositionsparteien in Sicherheit gebracht hat. Entsprechend einfach war es dann, das in eine Notverordnung zu gießen, fleißig unterstützt von den entsprechenden Regierungsberatern. Danach wurde jeder Versuch, das Handeln mit Hilfe von Notstandsgesetzen mit faschistoider Denkweise zu vergleichen, verboten und sogar unter Zuhilfenahme des Volksverhetzungsparagraphen unter Strafe gestellt. Mit diesem Schachzug brachte man die entsetzten Kritiker zum Schweigen und ab hier begann die Täter-Opfer-Umkehr. Da die juristischen Instanzen schon länger regierungskonform durchstrukturiert waren, konnte man von dort auch keine Hilfe erwarten. Spätestens seit die Landesregierungen Hausdurchsuchungen bei ihren Richtern durchführten, ohne mit der verfassungsrechtlichen Wimper zu zucken, war klar, woher der Wind weht. Aber keiner durfte darüber reden, wie in der DDR, wo die Stasi auch nur die Firma hieß oder mit dem Namen Horch und Guck verniedlicht wurde. Diese Umwertung aller Werte gipfelte schließlich darin, dass jeder bestraft werden konnte, der den Vorwurf Hetze gegen die Regierung und ihre Vertreter benutzte. Der Kreis war geschlossen. Die neue Demokratie hatte ein prima Reframing erfahren, wie das Gute-Kita-Gesetz und andere verbale Entgleisungen infantiler Staatsdiener. Was will ich damit verdeutlichen? Man kann an diesem Beispiel sehen, wie Gaslighting funktioniert. Es wird einem buchstäblich ein X für ein U vorgemacht. Faschistoides Denken darf nicht als solches benannt werden. Und Regierungskritik, wie das Desertieren von Soldaten im Kriegseinsatz, wird sofort und ohne Rechtsmittel brutalstmöglich bestraft. Gleichzeitig schwingen die Linken lustvoll die Nazikeule und merken gar nicht, dass sie selbst früher mal erfunden wurden, um Faschismus zu bekämpfen. Jetzt haben wir einen Linksfaschismus wie zu RAF-Zeiten und unser Bundespräsident würdigt eine der Terroristinnen von damals als große Frau. Hallo? Geht's noch im Oberstübchen? Sie können jetzt einwenden, dass uns Bürger das doch alles nichts angeht, diese politischen Sachen. Aber verdammt, wenn man mich in einen Krieg schickt, den ich nicht verursacht habe, versuche ich mich doch zu drücken, wie es nur geht. So wie die Politiker keine Fehler mehr eingestehen und mit gefälschten Lebensläufen einfach immer weitermachen. So sehe ich auch keinen Fehler darin, mich von diesen gefährlichen Menschen zu entfernen und in Sicherheit zu bringen. Sie behandeln mich wie ein Kind. Aber schicken mich in ihren Krieg? Damit sind wir beim eigentlichen Thema, dem Dilemma der Doppelbindung. Wenn mein Vater A sagt und meine Mutter B, dann lerne ich als ihr Kind unter Schmerzen, dass beide irgendwie Recht haben, aber manchmal hat der eine ein bisschen mehr Recht als der andere. Wenn aber von einer einzigen Person mit gezogenem Schwert an meiner Kehle behauptet wird, sie wolle nur mein Bestes und alles sei freiwillig und ich sollte dankbar sein, dann bleibt mir nur das übrig, was Psychologen als Dissoziation bezeichnen. Ich klinke mich aus allem Denken aus und verfalle in eine Schockstarre oder vollführe irgendeine Übersprungshandlung, die mir vielleicht das Leben rettet. Manche fangen auch an, ihren Erpresser zu umgarnen und dadurch das Spiel zum Besseren zu wenden. Wenn ich meinen Peiniger liebe und ihn schließlich sogar verteidige, nennt man das Stockholm-Syndrom. Ein weiterer wichtiger Begriff, um diesen aussichtslosen Situationen, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, nachträglich Sinn zu verleihen, ist die kognitive Dissonanz. Zwei gleichzeitig einlaufende Informationen widersprechen sich. Wenn ich zum Beispiel heftige Nebenwirkungen eines Medikamentes habe und mein Arzt erzählt mir, das könne nicht sein, ich bilde mir das nur ein, dann entsteht in mir ein Dilemma. Glaube ich meinem Arzt, dann nehme ich den Überweisungsschein zum Psychiater entgegen. Glaube ich mir selbst, dann setze ich das Medikament ab und suche mir einen neuen Arzt. Der Begriff Doppelbindung geht in dieselbe Richtung, benennt aber nicht nur das, was in mir selbst passiert, sondern die Bindungstheorien beziehen den sozialen Faktor des Vertrauens zwischen Menschen mit ein. Ich möchte an dieser Stelle mal einen meiner Lieblingsprofessoren zitieren, den Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Seine Theorien zu Sach- und Beziehungsaspekt eines Appells durfte ich schon im Deutschunterricht in der Schule lernen. Und das hat mir damals enorm weitergeholfen bei den heftigen Streits in meiner Familie. Ich lese Ihnen mal ein paar Sätze aus seinem Buch »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« vor. Zitat: In Doppelbindungen in Familien ist eine Hälfte der paradoxen Mitteilung oft rein averbal und indirekt. Zum Beispiel legt die Mutter des Jugendkriminellen oft zwei sehr widersprüchliche Haltungen an den Tag. Eine offizielle, kritische, das heißt rügende und verwerfende, die wortreich gutes Benehmen und Respekt für gesellschaftliche Normen verlangt. Und eine ganz andere, nämlich averbale, indirekte und provozierende, deren sie sich selbst in Tat und Wahrheit unbewusst ist. Dem Außenstehenden und noch vielmehr ihrem Sohn ist jedoch das Leuchten ihrer Augen und ihr kaum verhüllter Stolz bei der kritischen Aufzählung des Sündenregisters ihres Sprösslings unverkennbar. Zitat Ende. Um zu verdeutlichen, warum es zurzeit viele Politiker gibt, die in dieses Muster der Doppelbindungsmanöver fallen, und warum es so wichtig ist, die kognitive Dissonanz als Auslöser dingfest zu machen, sei hier der Ex-Lehrer, Philosoph, Blogger und Autor Gunnar Kaiser zitiert, der den nicht nur von ihm so wahrgenommenen Wahn wie folgt super treffend skizziert. Seine Sätze aus dem Buch Ethik des Impfens habe ich nur geringfügig gekürzt. Den Link zu seinem Text in der Achse habe ich angegeben. Zitat: Niemandem kommt es seltsam vor, dass der Gesundheitsminister sagt, dass man nicht zu viel testen sollte, damit man nicht so viele falsch positive Ergebnisse hat. Und ein halbes Jahr später hat man die Testzahlen verzigfacht, Schnelltests auf den Markt gebracht und verfügt, dass Schüler sich täglich selbst testen sollen. Niemandem kommt es verdächtig vor, wenn der Gesundheitsminister sagt, dass es ein Fehler war, den Einzelhandel zu schließen und dass das nicht wieder passieren wird, während ein paar Monate später der Einzelhandel erneut geschlossen wird. Niemand findet es absurd, dass der Gesundheitsminister sagt, das Virus mache vor geschlossenen Grenzen nicht Halt. Und ein Jahr später sind fast alle Grenzen geschlossen. Der Staatsvirologe sagt, dass man die Pandemie mit Masken nicht aufhält. Und ein halbes Jahr später tragen selbst die Kinder in den Grundschulen Masken. Der Staatsvirologe sagt, dass man als Normalbürger nicht mit der ständigen Angst vor Infektionen herumlaufen sollte. Und ein paar Jahre später sollen alle Menschen jederzeit so handeln, als wären sie infiziert. Zitat Ende. Übrigens wird in der Tagesschau vom 5.4.22, also noch gar nicht so lange her, vermeldet, Zitat: Erst verkauft er, gemeint ist Lauterbach, in Pressekonferenzen die Lockerungen als guten Kompromiss, dann warnt er bei Twitter vor Long-Covid und den Gefahren für Risikogruppen. Lauterbach rechtfertigt, warum die Maskenpflicht abgeschafft wird, und ruft eindringlich dazu auf, die Maske weiter zu tragen. Er begründet, warum Infizierte ab Mai nur noch freiwillig zu Hause bleiben sollen und erklärt, dass aber nur eine Impfpflicht weiteres Leid ab Herbst verhindern kann. Das wirkt alles so widersprüchlich, dass man sich fragt, wie Lauterbach das selbst aushält. Zitat Ende. Von der Tagesschau wohlgemerkt. Noch im Niedergang wird der angebliche Epidemiologe und Arzt als Opfer dargestellt. Nicht als sadistischer Täter mit Zersetzungsstrategien wie zu finstersten Stasi-Verhörzeiten. Sie sehen, es ist enorm wichtig, sich mit dem Thema Psychologie auseinanderzusetzen, und zwar viel wichtiger, als das Thema Virologie ist. Es gibt verschiedene Kommunikationskanäle, über die wir beeinflusst werden können. In Zeiten, wo wir uns nicht persönlich treffen dürfen, bleiben uns nur das Sehen und das Hören dessen, was sich auf der Mattscheibe abspielt. Doppelbindung bedeutet, zwei sich widersprechende Botschaften von einer Person oder Instanz lösen kognitive Dissonanz aus. Und gleichzeitig kann das Opfer die Situation nicht verlassen, weil es abhängig von der Bindung an die Staatsnachrichten ist oder im Lockdown eingesperrt. Das Ergebnis in mir als Opfer dieses Doppelbindungsmanövers ist Verzweiflung über die anscheinend unveränderbare Situation. Was ich mache, ist immer falsch. Daraus entstehen Krankheiten, Depressionen, Todstellreflex, Selbsthass und so weiter, bis hin zu Gefühlen der Schizophrenie mit Verfolgungswahn. Das Problem liegt jedoch nicht in mir, sondern in der perversen Art der Kommunikation meiner Bezugspersonen. Und das zu erkennen, ist lebensrettend. Ich drehe den Spieß jetzt mal um. Das ist die frohe Botschaft zu Ostern nach 2 Jahren im Ausnahmezustand. Ein stabiles Selbstwertgefühl ist dann gesund und sozusagen krisensicher, wenn die Person sich schon mal mit paradoxen Gefühlen und Gedanken auseinandergesetzt hat. Die Dialektik des realen Lebens durchdrungen zu haben, macht unabhängiger von sozialem Druck und gesellschaftlichen Erwartungen. Was kann ich also gegen diese verrückte Kombination von Infantilisierung der Gesellschaft einerseits und übergriffigem Paternalismus andererseits tun? Wieder möchte ich auf einen klugen Mann verweisen, der das für mich schon aufbereitet hat. Carsten Noack ist ein Coach in Berlin, den ich nicht kenne, der aber nette Videos auf YouTube veröffentlicht, wo er nicht nur seine Einstecktücher wechselt, sondern auch viele gut strukturierte Tipps zum Umgang mit Narzissten gibt. Er empfiehlt als Gegenwehr zu Doppelbindungsmanövern Folgendes, um nicht an sich selbst irre zu werden. Systematische Selbsterkenntnis üben, zum Beispiel mit Meditationstechniken, und das Spiel mit Schuldgefühlen erkennen. Eigene Prioritäten, Ziele, Werte bewusst setzen und verteidigen. Paradoxien erkennen. Wachsam sein für asymmetrische Beziehungen. Die Kommunikationsregeln klären, um eine Augenhöhe herzustellen. Die Botschaft von der Beziehung trennen. Das ist das Watzlawicksche Kommunikationsmodell. Humor einsetzen und klare Ansagen machen, auch wenn man dann als bossy oder egoistisch bezeichnet wird. Nächster Tipp. Die empfangene Botschaft spiegeln. Was ist angekommen bei mir, was der Sender will? Vor allem bei Vorgesetzten kann diese Taktik wichtig sein, um Missverständnisse zu vermeiden und Mobbing zu verhindern. Die Wahrnehmung fokussieren. Nur Relevantes annehmen. Auf den Rest einfach nicht reagieren. Ich persönlich stelle mir vor, dass jemand eine Angel mit einem Köder aushängt, um mich anbeißen zu lassen. Ich schnuppere vielleicht einmal dran, aber ich erkenne den Widerhaken und mache mich unauffällig davon. So, am Ende dieses Podcasts soll ein positiver Ausblick stehen. Die 2 Jahre Corona-Krise bieten nämlich die Chance, uns aus dem paternalistisch übergriffigen Diktat ungebildeter Berufspolitiker zu befreien und uns gegen diese Art der psychischen Gewalt zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine gute Vernetzung mit herzensklugen und scharfsinnigen Zeitgenossen, die wir den Weg raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Immanuel Kant gesagt hätte, gemeinsam gehen. Es lohnt sich also, mal die Ideen von Kant und Hannah Arendt neu zu lesen. Liebe Grüße von Ihrer, von Eurer, Nicola Schröder-Liefring.
Next Podcast.